eine Sache in den letzten 1,5 Jahren gelernt habe, dann ist es das zustimmende Nicken mit der Gottesdienstleitung, wann ich auf die Bühne darf. Das habe ich perfektioniert. Ich gehöre zu den Leuten, die manchmal etwas zu lange reden. Deswegen mache ich mir immer einen kleinen Timer an, um die Uhr ein bisschen im Blick zu haben. Ihr habt schon gehört, mein Name ist Lukas Basner. Ich bin Referent für die Arbeit mit Kindern beim Gemeindejugendwerk. Und im Rahmen dessen bin ich auch sehr oft und sehr viel unterwegs. Und ihr habt auch schon gehört, im Backnang darf ich heute das dritte Mal sein in diesen letzten 1,5 Jahren, was mich auch sehr freut, weil ich einfach diesen Flair mag. Wenn ich in diesen Raum reinkomme und dieses Gebäude sehe, mir gefällt das sehr gut und ich bin sehr gerne hier. Weil ich finde, da ist noch ein bisschen Charme im Gebäude drin. Wenn ihr so dieses, also der moderne Stil, moderne Gebäude sehen irgendwie nach nichts mehr aus, finde ich. Der Raum ist leer und er ist kalt und es wird so wenig wie möglich reingestellt. Und umso mehr freut es mich dann auch mal in so ein Gebäude reinzukommen. Renate, ich muss mich bei dir entschuldigen. Du hattest vor einiger Zeit Geburtstag. Ist schon daher, genau. Aber du hast keine Karte vom Gemeindejugendwerk bekommen. Und es tut mir wirklich sehr, sehr leid, Renate. Ich hatte die Karte schon in der Hand, habe mir überlegt, welchen Text schreibe ich drauf und dann ist sie doch auf meinem Schreibtisch liegen geblieben. Aber auf diesen Weg möchte ich nochmal sehr herzlich gratulieren. Grundsätzlich ist es nämlich auch so, ich sammle sehr gerne Karten, die ich schön finde, mit einem schönen Motiv und mit einem schönen Text. Die kommen dann bei mir zu Hause in mein Arbeitszimmer an ein Regal. Da gibt es dann auch eine Karte mit dem Text. Fand ich sehr spannend, als ich beim GJW angefangen habe. Nein, ich habe noch gar nicht gearbeitet. Das war, als ich bei der ersten Klausurtagung vom Landesverband dabei war. Da habe ich diese Karte in die Hand bekommen. Und da stand dann drauf, gedenkt der frühen Zeiten, aber macht endlich euer eigenes Ding. Den Spruch fand ich sehr gut. Den habe ich als Motivation genommen. Eine andere Karte sagt, nur Mut. Und als ich eben die Karte für Renate rausgesucht habe, ist mir eine Karte aufgefallen, die ich ebenfalls an mein Regal hängen werde. Auf ihr ist eine Kerze abgebildet mit dem Spruch, manchmal ist es einfacher, ein Licht anzuzünden, als sich über die Dunkelheit zu beschweren. Ich fand diesen Spruch richtig cool, der hat mir gefallen. Manchmal ist es einfacher, ein Licht anzuzünden, als sich über die Dunkelheit zu beschweren. Ja, cool. Ein Licht anzünden. Ist aber manchmal leichter gesagt als getan, finde ich. Um ein Licht anzuzünden, brauche ich vielleicht erstmal eine Kerze oder irgendwie sowas. Das kriege ich vielleicht noch hin. Aber dann brauche ich noch ein Feuerzeug. Und wo habe ich dieses Feuerzeug? Ist das im Wohnzimmer im Schrank? Habe ich das im Büro im Schrank? Liegt es in der Küche? Habe ich überhaupt ein Feuerzeug? Ach, wisst ihr, ich hole einfach ein Feuerzeug. Ich fahre in den Supermarkt und kaufe ein Feuerzeug. Aber fahren denn momentan die Busse? Die streiken doch ständig. Und ich meine, Feuerzeuge kosten auch Geld. Und Geld habe ich sowieso immer viel zu wenig. Und warum habe ich eigentlich zu wenig Geld? Ist die Regierung dran schuld? Die Politik? Nein, die Gemeinde ist dran schuld. Weil ich meinen Zehnten der Gemeinde gebe, habe ich jetzt kein Geld für ein Feuerzeug. Und dementsprechend kann ich leider kein Licht anzünden. Tut mir leid. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich finde es manchmal schon einfacher, sich über die Dunkelheit zu beschweren, als ein Licht anzuzünden. Ein Feuer kriegen wir vielleicht noch irgendwie hin. Wir brennen für Jesus, wir brennen für unseren Dienst, für unsere Gemeinde. Und dann kommt der Alltag. Dann kommt der Alltag. Und die Sachen, die uns beschäftigen. Da ist unser Feuer vielleicht auch noch ganz gut. Also am Montag zumindest ist unser Feuer noch ganz gut. Und dann kommen die Sachen. Fragen, die uns beschäftigen. Warum haben wir denn überhaupt so wenig Gemeindemitglieder? Oder warum streitet meine Gemeinde? Habe ich genug Geld, um mir was zum Essen zu holen? Kann ich meine Familie auch in Zukunft noch versorgen? Und ganz viele andere Fragen. Wie finde ich meinen Weg in dieser verdrehten Welt? Wo ist mein Glaube? Wo finde ich Gott? Jeder von uns hat Fragen. Jeder von uns hat Sorgen, Sachen, die uns beschäftigen. Und wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, sorgen diese Sachen dafür, dass unser Feuer ausbleibt. Unser Licht erlischt. Das können Probleme sein, das können aber auch Verletzungen sein. Das können aber auch ganz pragmatische Krankheiten sein. Fragen, warum heilt Gott mich nicht? Die dafür sorgen, dass ich kein Licht mehr anzünden kann. Ich fand es sehr spannend, ein Stück weit mir Gedanken über die Predigt heute zu machen. Ursprünglich wollte ich mit der Jahreslosung zu euch kommen. Mir wurde dann geraten, dass ihr etwas viele Aspekte von der Jahreslosung schon kennt und ob es nicht noch ein anderes Thema gibt. Und dann hatte ich diese Karte in der Hand und ich habe mir gedacht, oh, das ist es. Und als ich so drüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, eigentlich fühle ich mich momentan nicht so, als könnte ich über ein Licht reden. Weil ich mich eigentlich so wie viele andere fühle, die einfach ein Stück weit herausgefordert sind mit unserem Alltag. Und als ich mich vor, ich glaube, einem guten halben Jahr mit der Bergpredigt beschäftigt habe, im Rahmen von meinem Studium, da habe ich ganz andere Aspekte von der Bergpredigt auch kennengelernt. Das war so ein Punkt, wo ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ein Stück weit hoffnungslos war. Weil ich mir gedacht habe, das passt ja überhaupt nicht mit dem Alltag der Gemeinden zusammen. Und die Frage habe ich mir auch bei der Vorbereitung von dieser Predigt gestellt. Was ist eigentlich dieses Licht, von dem einmal alle Christen reden? Was ist eigentlich dieses Licht dieser Welt? Was soll das sein? Salz und Licht sein. Meistens hilft es, mal in der Bibel nachzuschauen. Was steht denn da dazu? Und viele von euch haben bestimmt die eine oder andere Bibelstelle im Kopf. Die ich heute mitgebracht habe, steht in Matthäus 5, 13 bis 16. Und ich lese aus der Basisbibel vor. Ihr seid das Salz der Erde. Aber wenn das Salz nicht mehr salzt, wie kann es wieder salzig werden? Es ist nutzlos. Es wird weggeworfen und von den Menschen zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Es zündet ja auch niemand eine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Tontopf. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr seid das Licht dieser Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Wie schon gesagt, diesen Vers finden wir in der Bergpredigt. Eine sehr spannende Predigt, eine sehr herausfordernde Predigt und eine Predigt, die viel Stoff für Diskussion hat. Vor allem, wenn man mit Leuten redet, die Jesus noch nicht kennen. Muss ich jetzt meinen Arm abhacken oder nicht? Darf ich mein rechtes Auge behalten oder nicht? Das sind so diese klassischen Fragen. Ich finde es richtig spannend, mit Leuten zu reden, die diesen Text das erste Mal lesen. Dieser Text beschäftigt sich mit einigen sehr wichtigen Themen. Die Kernthemen sind unter anderem das Reich Gottes. Die Bergpredigt beschäftigt sich aber auch mit dem Thema Heuchelei. Und vor allem beschäftigt sie sich mit dem Thema meiner Herzenshaltung. Wie sieht es in meinem Herzen aus? Wo ist mein Herz? Wie stehe ich zu Themen? Und wie begegne ich Menschen? eine sehr spannende und intensive Kernthematik der Bergpredigt. Wenn wir uns den Urtext anschauen, ich beziehe mich jetzt ganz speziell eben auf dieses Licht, auch wenn es ganz viele spannende Aspekte noch von der Bergpredigt gibt. Im Urtext wird für Licht das Wort Phos verwendet. Phos wird manchmal in der Bibel einfach als eine Lichtkugel, als ein Licht von einer Fackel bezeichnet. In den allermeisten Fällen wird Phos aber für eine Lichtquelle benutzt. Das heißt, nicht nur irgendein Licht, das strahlt, sondern die Quelle des Lichts. Das kann ein Lagerfeuer sein, das kann eine Fackel sein. Bei uns heute wäre das vielleicht eine LED-Lampe oder sowas. Die Quelle des Lichts wird hier gesagt. Ihr seid die Quelle des Lichts. Und dann wird das Wort auch ab und zu auch noch für Hoffnung verwendet. Was ich auch sehr spannend finde. Das heißt, wir sind nicht nur irgendein Licht, das wir wie eine Fackel umhertragen, sondern Jesus sagt zu uns, wir sind die Quelle des Lichts, die Quelle der Hoffnung in dieser Welt. Wenn er sagt, ihr seid das Licht in der Welt. Ich finde, das ist eine Aufgabe, die mir nicht so ganz gefällt. Jetzt bin ich hier mit all meinen Sorgen und Problemen Hoffnungsträger der Welt. Nett. Das ist bestimmt auch ein Stück weit eine steile These, das zu behaupten. Erst sage ich, die Sorgen sorgen dafür, dass mein Licht ausgeht. Jetzt sage ich, ich bin eine Quelle von Licht. Ist ein bisschen schwierig in Verbindung zu bringen, finde ich. Weil eine Quelle kann ja nicht so einfach erlöschen. Sie kann vielleicht irgendwann versiegen, aber eigentlich nicht erlöschen. Vor allem kann ich mit einer Quelle entscheiden, was ich damit mache. Was mache ich mit meiner Quelle? Es gibt Menschen, die missbrauchen die Quelle als ein Instrument von Macht oder für Geld. Es gibt viele Menschen, die sich über ihr Licht freuen, sich damit in eine Kammer einsperren und verstecken. Ich bin gerettet und ich habe das Licht bei mir und ich bin in meiner Gemeinde und da ist es gut und ich lasse keinen anderen reinkommen. Die Tür ist verschlossen. Keiner kommt an meine Quelle dran. Und dann gibt es Menschen, die diese Quelle erst genauestens wissenschaftlich untersuchen wollen, bevor sie sie verwenden. Man könnte sie ja vielleicht falsch verwenden. Es gibt so viele Möglichkeiten, was ich mit meiner Quelle machen kann. Und was ist es, was wir mit unserer Quelle machen sollen? Ich glaube, das ist eigentlich die richtige Frage. Was soll ich mit meiner Quelle machen? Was möchte denn Jesus, dass ich mit meiner Quelle mache? Und das haben wir auch schon gelesen. Ich lese es euch nochmal vor. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Es zündet ihr auch niemand eine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Tontopf. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir sollen unser Licht nicht verstecken. Wir sollen unser Licht nicht für uns in die Kammer nehmen und wir sollen unser Licht erst recht nicht für irgendwelche persönlichen Instrumente missbrauchen oder als ein persönliches Instrument. Wir sollen das Licht in das Haus stellen, damit alle im Haus was von dem Licht haben. Damit alle den Herrn preisen. Das heißt, dass wir den Leuten begegnen und dass die Leute Lust bekommen, Jesus kennenzulernen. Dafür ist diese Quelle da, dieses Licht da. Das braucht aber ganz schön viel Mut, finde ich. Eine Stadt auf den Bergen zu sein, oder um es vielleicht etwas umzumünzen, eine Gemeinde in einer Stadt zu sein, die das Licht nach außen trägt, das erfordert Mut. Wir bringen den Begriff Mut immer in Verbindung mit zum Beispiel über den eigenen Schatten zu springen, sich Sachen zu trauen, mit tapferen Helden. Eine klassische Geschichte wäre David und Goliath. Das verbinden wir mit Mut. Aber ich bin ja gar nicht mutig, also kann ich das Licht nicht nach außen bringen. Interessanterweise kann man von der Wortbedeutung her das Wort Mut aber auch mit Langmut, Demut und Großmut in Verbindung bringen. Denn das Wort Mut stammt eigentlich von dem Wort Gemüt. Es muss nicht aktiv gemacht werden. Es ist ein Teil von uns selbst. Gemüt oder Mut bezieht sich damit wieder einmal auf unser Herz, was ich sehr spannend finde. Es bezieht sich nicht darauf, wie gut oder tapfer oder wie toll ich bin, sondern es bezieht sich auf mich selber. Für Tillich, ein ehemaliger deutscher und amerikanischer Theologe, heißt Mut zur Realität so viel wie Mut zum eigenen Selbst zu stehen. Mut ist damit eine Herzensbewegung, die dafür sorgt, dass ich auf mich selber, aber vor allem auf Gott vertraue. Die dafür sorgt, dass ich, so wie ich bin, das Licht weitertrage. Und nicht mir ein Gefühl vermittelt, wie ich sein müsste. Was bedeutet das nun für meine Gemeinde? Was bedeutet das nun für mich, das Licht nicht zu verstecken? Das bedeutet vor allem, dass ich als Gemeinde oder dass ich als Person in erster Linie auf Jesus schaue. Dass ich schaue, was braucht denn meine Stadt? Dass ich schaue, was braucht denn mein Umfeld? Und zwar nicht, weil ich sage, ich will jetzt mit der Jesuskeule kommen und alles hier umnieten und jeder, der nicht an Gott glaubt, der ist verloren und ich muss jetzt alle bekehren. Nein, ich glaube nicht, dass Jesus das von uns möchte. Ich glaube, dass Jesus von uns in allererster Linie möchte, dass wir, so wie wir sind, in Gemeinschaft mit unserem Umfeld treten. Den Leuten Hilfe anbieten, die Hilfe brauchen. Und vor allem mit all diesen Fragen, die wir nicht beantworten können, mit all diesen Schmerzen, die wir haben, mit all diesen Sachen, die wir haben, in dieses Umfeld zu gehen. Manchmal ist es genau das, was unser Umfeld braucht. Weil ich glaube, dass unser Umfeld verstehen muss, dass wir Christen nicht der Meinung sind, dass wir perfekt sind. Im Gegenteil. Warum sollen wir dann ein perfektes Bild in unser Umfeld tragen? Warum dürfen wir nicht einfach zu unseren Fehlern stehen und den Menschen genau dort auf Augenhöhe begegnen? Und da beginnen wieder die Argumente. Ja, aber wir als Gemeinde haben ja selber viele Probleme und wir als Gemeinde sind viel zu klein und alles Mögliche. Ja, das verstehe ich voll, voll und ganz. Und es ist gut, dass ihr euch mit diesem Problem beschäftigt. Und ich möchte euch eine Sache erzählen, die mir vorletzte Woche wahnsinnig viel Hoffnung gegeben hat. Ich war auf dem Willow Creek Kongress, ein Leiterkongress in Karlsruhe. Da gab es verschiedene Referenten, ganz viele aus Amerika. Und einer hat davon erzählt, wie großartig kleine Gemeinden sein können. Er hat davon erzählt, was für ein Licht kleine Gemeinden sein können. Und was ich richtig faszinierend fand, er hat gesagt, große Gemeinden sind nicht der Standard, sondern die Ausnahme. Und er hat einen weltweiten Schnitt genommen, was ich in dem Fall auch berechtigt finde, weil als Christen sind wir auch weltweit unterwegs. Und er hat gesagt, mehr als 80% der Gemeinden haben weniger als 100 Leute. Und ungefähr die Hälfte hat weniger als 50 Leute aktiv in der Gemeinde. Und die Basis bilden dann noch ganz viele Gemeinden mit 6, 7, 8 Leuten. Ich fand das stark. Ich fand das so stark. Er hat gesagt, kleine Gemeinden sind die Regeln. Ich muss es ganz ehrlich sagen, ich konnte die Informationen noch nicht validieren jetzt in einer Woche. Aber ich fand das authentisch, was er gesagt hat. Und er hat das mit einem Bild gemacht und hat dann quasi eine Umfrage bei den 7000 Leuten, die da im Saal waren, gemacht. Und dieser Querschnitt, der hat gestimmt. Er hat gesagt, steht doch mal bitte auf, wie viele Leute habt ihr? Seid ihr 100? Seid ihr 50? Seid ihr 60? Und die Leute sind fast alle gestanden, als er gesagt hat, weniger als 100 Leute bei euch in der Gemeinde. Es gab ein paar wenige, die sind sitzen geblieben, weil das sind so mega große Kirchen mit 200, 300 Leuten. Aber das ist die Ausnahme. Als kleine Gemeinde kann ich viel bewirken in meinem Ort. Wenn ich auf mich selber schaue und nicht auf andere Gemeinden. Er hat dann auch gesagt, die Aufgabe von einem Pastor in kleinen Gemeinden ist dann vor allem die Beziehungsarbeit. Leute gehen in eine kleine Gemeinde, weil sie Beziehungen haben wollen. Sie wollen, dass der Pastor ihren Namen persönlich kennt, am besten noch Geburtsdatum, mit wem sie verheiratet sind und den besten Freund. Aber kleine Gemeinden können viel bewirken. So wie sie sind. Und das fand ich seine starke Aussage. Aber was mache ich denn jetzt? Was soll ich denn jetzt machen? Ich meine, unsere Probleme, unsere Themen heute in der Welt sind ganz andere wie damals in der Bibel. Ich habe seit 1,5 Jahren oder seit einem Jahr, seitdem ich beim Gemeindejugendwerk arbeite, gibt es eine Sache, über die ich mich ganz schön aufrege. Eine Sache, die mich stört in Gemeinden, egal wo ich bin. Und ich habe angefangen, sinnbildlich, vor den Türen der anderen Gemeinden zu kehren. Also ich sage, bei mir persönlich sind das jetzt die Themen. Ne? Ich sage, ja, die Gemeinden schauen nur auf sich selber, sie gehen nicht raus, sie begegnen keine Leute. Und dann Kinder und Jugendliche, die eigentlich nichts für ihr Leid können, sie bräuchten doch Hilfe und Unterstützung. Unsere Gemeinde haben so viele Probleme und alles Mögliche. Und unsere Gemeinden können das nicht, unsere Gemeinden machen das nicht. Und die Gemeinden sind dran schuld. Und ich habe irgendwann gemerkt, Gott hat mir das irgendwann gezeigt, dass ich sehr gut da drin bin, auf andere zu zeigen. Und er hat dann irgendwann mal quasi meinen Finger genommen und hat mich mal gefragt, ja Lukas, was machst du denn für deine Gemeinde in der Stadt? Wie begegnest du denn Kindern und Jugendlichen, die deine Hilfe bräuchten? Kehrst du eigentlich auch vor deiner eigenen Haustür? Das war keine angenehme Erkenntnis. Das kann ich euch sagen. Ich habe mich viel zu sehr damit beschäftigt, mich über die Dunkelheit zu beschweren, als mir Gedanken darüber zu machen, wie ich denn ein Licht anzünden kann. Ich habe gemerkt, dass das wohl meine Herzensthemen sind. Und ich kann euch sagen, das ist ein Prozess. Das ist nicht von heute auf morgen, okay, jetzt schaue ich nur noch auf mich. Aber sich damit zu beschäftigen, was kann ich eigentlich tun, um die Themen, die mich wütend machen, wo ich vielleicht einen Zorn gegen Ungerechtigkeit spüre, besser zu machen und nicht nach Ausreden zu suchen. Ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber ganz pragmatisch könnte das hier auch sein, der Beamer stört mich schon seit einem halben Jahr, also kümmere ich mich darum, dass ein neuer kommt. Also es können auch ganz einfache Dinge sein. Ihr habt mit den Lego-Tagen etwas für die Stadt gemacht. Ihr habt ein Event gehabt, wo ihr Gemeinschaft angeboten habt, wo die Leute aus der Stadt zu euch in die Gemeinde gekommen sind. Das war schön. Ich durfte einen Nachmittag durfte ich dabei sein. Es war so viel Action, so viel Gewusel. Das hat mir richtig gut gefallen. Und Gemeindejugendwerk ist gut und richtig und wichtig und Freizeiten, die wir machen, sind gut. Aber das, was ihr gemacht habt, darauf kommt es an. Es kommt darauf an, auch mit der Basis zusammenzuarbeiten, vor Ort Gemeinde zu sein, vor Ort präsent zu sein und da ein Licht zu sein. Und deswegen fand ich das richtig schön, was ihr da gemacht habt. Und es freut mich richtig sehr, dass die Spende heute dahin geht. Also ich freue mich wirklich sehr, Renate. Aber bei all dieser Euphorie von was kann ich denn machen, gibt es jetzt nun mal auch einige Menschen, denen es einfach schlecht geht. Und die sagen, ich kann mich nicht in Gottes Reich investieren, weil mein Licht erloschen ist. Weil mein Feuerzeug nass ist, meine Quelle ist versiegt. Meine Quelle ist dicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass eure Quelle nicht versiegt ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass eure Quelle und auch meine Quelle immer da sein wird. Wie kann ich das behaupten? Naja, es steht in der Bibel. Ich nehme diesen Vers jetzt ganz bewusst aus einem anderen Kapitel mit rein. Ich weiß, dass ich ihn damit aus dem Kontext nehme, aber er bezieht sich trotzdem auf Licht. Also ist es trotzdem ein Stück weit im Kontext. Denn in Johannes 8, Vers 12 spricht Jesus: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, irrt nicht mehr in der Finsternis umher. Vielmehr wird er das Licht des Lebens haben. Das Licht, das wir als Quelle haben. Wir haben die Verantwortung für diese Quelle. Wir haben die Verantwortung, was wir damit machen. Aber der Ursprung dieser Quelle, da können wir nichts dran machen. Wir haben da keinen Einfluss, keine Macht, kein gar nichts. Weil der Ursprung dieser Quelle liegt in Jesus. Der Ursprung der Quelle ist Jesus. Und weil Jesus in uns lebt, wird diese Quelle immer da sein. Sie wird vielleicht ein bisschen verstopft sein von Äußerlichkeiten, aber das können wir beeinflussen. Aber die Quelle ist da und das ist das Schöne. Solange ich Jesus folge, solange ich ihn bekenne, solange ich glaube, ist diese Quelle da, egal wie hell oder dunkel sie gerade im Moment leuchtet. Und vielleicht leuchtet sie gerade auch gar nicht. Oder ich habe das Gefühl, sie ist nicht da. Was kann ich machen, dass meine Quelle wieder leuchtet und ich anderen wieder mehr begegnen kann? Das ist sehr unterschiedlich. Ich würde euch gerne die perfekte Musterlösung dafür bieten, aber die gibt es leider nicht. Es ist aber auch ein Stück weit schön, weil das bedeutet, dass wir Menschen so unterschiedlich und individuell sind. Manche Menschen brauchen wieder mehr geistliche Gemeinschaft. Dann wäre meine Empfehlung, dass ihr wieder mehr in den Gottesdienst kommt. Nicht, weil ihr pflichtbewusste Christen seid und euch brav in den Gottesdienst hockt, sondern weil ihr im Gottesdienst am meisten geistliche Gemeinschaft habt. Andere Menschen brauchen mehr Lobpreis, weil sie auf einer spirituellen Ebene Gott wieder anders erleben müssen oder möchten. Wieder andere brauchen mehr Zeit mit der Bibel, müssen sich wieder bewusster hinsetzen und bewusster die Bibel lesen. Es ist sehr unterschiedlich, was das alles sein kann. Aber ihr merkt schon den roten Faden. Es geht darum, dass wir unseren Fokus wieder auf Gott richten. Wie auch immer das in der Praxis aussehen kann. Eine große tragende Säule dabei ist die Gemeinde. Renate, magst du mal kurz nach oben kommen? Wenn ich in einer gesunden Gemeinde unterwegs bin, dann habe ich Platz und Raum, meine Sorgen, Ängste, Nöte, zu besprechen, mit anderen drüber zu reden und zusammen zu wachsen. Die Bibel spricht davon, dass die Gemeinde dazu da ist, uns für unseren Dienst zu rüsten. Das heißt, die Gemeinde ist eigentlich das Fundament, auf dem ich quasi auftanke. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir unser Feuer wieder angezündet bekommen. Ja, das ist gut. Okay? Und so kann uns die Gemeinde dabei helfen, dass unser Licht, unsere Quelle wieder entfacht. Vielen Dank, Renate. Also nochmal kurz zusammengefasst. Die Quelle spricht von uns als Quelle, die Bibel spricht von uns als Quelle des Lichts, als Quelle der Hoffnung in dieser Welt. Wir sind dazu berufen, diese Quelle nicht für uns zu behalten, sondern nach außen zu tragen. Und zwar so, wie wir sind. Das können wir mit oder vielleicht sogar wegen unseren Schmerzen und unseren Erfahrungen, die wir haben. Die Quelle ist immer da, nur brauchen wir manchmal Hilfe, um sie wieder zu entfachen. Und es kann hilfreich sein, Herzensthemen zu erkennen, indem wir zur Ruhe kommen und drüber nachdenken, worüber wir uns am meisten beschweren. Und wenn ihr euch in 1-2 Monaten oder 3 Monaten an nichts mehr von heute erinnert, so möchte ich, dass euch ein einziger Satz in Erinnerung bleibt. Manchmal ist es einfacher, ein Licht anzuzünden, als sich über die Dunkelheit zu beschweren. Ich möchte einmal kurz mit uns beten. Vater, ich danke dir, dass du derjenige bist, auf den es ankommt. Dass du die Quelle von unserem Licht bist, dass du durch uns wirkst und wir nicht aus eigener Kraft vorangehen müssen. Ich danke dir, dass du uns begegnest und dass du uns liebst und annimmst, so wie wir sind, und dass du uns gebrauchen möchtest mit all unserer Schwäche, mit all unserem Schmerz, aber auch mit all unseren Stärken und Gaben, die du uns gegeben hast. Und so bitte ich dich um Weisheit und um Führung, dass wir vorangehen, mutig vorangehen und das Licht nach außen tragen und den Menschen dort begegnen, wo sie stehen, wo sie sind und mit dem, was sie brauchen. Segne uns als Gemeinde. Amen.